Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Es ist 16 Uhr, Radio Free FM. Willkommen zur Plattform. Neue Ausgabe heute Nachmittag hier bei Radio Free FM auf der 102,6. Mein Name ist Michael Trost und unser Thema ist heute etwas, ja, was wir alle haben, nämlich Augen, das Auge. Und es geht um die Geschichte von vom oder vom Auge und Sehen. Und anlässlich seines Geburtstages, seines 80. Geburtstages, ist bei mir heute im Studio der Dr. Hans-Walter Roth, der zu diesem Thema ja seit langen Jahren als Augenarzt und ich sag mal auch als Forscher tätig ist und insofern eine Institution hier in der Stadt Ulm, gleichzeitig als Feuerwehrarzt und natürlich auch ja, als ich will so mal sagen, Stadtrat natürlich bekannt in allen Fragen, die sich mit Belangen der Stadt Ulm befassen. Hans-Walter, ganz herzlich willkommen wieder einmal bei uns im Radio.
Ja, ich bin gerne gekommen, denn der Sender hat irgendetwas, wie soll ich sagen, ein bisschen was Familiäres. Er bringt unsere Situation, unser Leben, unsere Umgebung ganz anders. Ich würde sagen, es ist eine Heimat geworden. Mhm. Und ich empfehle allen, die zuhören, bei diesem Sender zu bleiben.
Das ist schön, dass du das sagst. Das freut mich. Und natürlich denke ich, die Hörer, die bei uns einschalten müssen, auch das Format der Plattform zu schätzen. Denn das ist ja ein sehr authentisches Format. Wir haben eine Stunde Zeit. Und ich glaube, das sind wir tatsächlich hier in Ulm doch eine gewisse Ausnahme, dass man live eine Stunde sich einem Thema widmen kann und auch immer mit spannenden, interessanten Gästen. Also wir sagen vielen Dank fürs Buch. Und sag mal, im Namen des Senders, ich habe dir ja persönlich schon gerade dir gesagt, Radio Free FM, ja nochmal alles Gute zum 80.
Ja, und ich sage auch allen denen, die mir gratuliert haben, danke. Ich brauche etwa 2 Jahre, um alle Briefe und Schreiben zu beantworten. Deswegen machen wir heute die Sendung. Aber jetzt bitte nicht wegen dem Geburtstag, sondern wir haben ja ein anderes Thema. Mhm. Das Thema Auge.
Genau, und da kann man vielleicht noch dazu einführend sagen, dass es im Haus der Stadtgeschichte seit dem 25. November eine Ausstellung gibt, die 3 Monate Bestand haben wird. Und dort kann man Ausstellungsstücke aus deinem Privatbesitz, aus dem, was du über viele Jahre gesammelt hast, begutachten, besichtigen. Und da geht es nämlich um die Geschichte vom Auge und Sehen. Und darüber wollen wir natürlich heute auch sprechen. Also auch ein bisschen, was kann man dort sehen und alles und so weiter. Ja, Hans-Walter, vielleicht so einführend, für alle, die dich noch nicht kennen, so eine Kurzvorstellung, vielleicht auch nochmal vielleicht ein kurzer Bezug, wie du überhaupt zum Thema Auge und zum Thema, also dass du als Augenarzt dann berufstätig wurdest, gekommen bist. Vielleicht so ein bisschen nochmal kurz für diejenigen, die dich nicht kennen, so eine kurze Einführung. Kurze Vorstellung und Einleitung.
Ja. Eigentlich ist es eine lange Geschichte. Mhm. Es war meine erste Patientin, sehbehindert, eine Medizinerin, die studierte und wusste, dass sie ihren Beruf nie voll ausüben konnte, wegen der Augen. Das hat mich damals bewogen, nicht bei der Feuerwehr als Notarzt zu bleiben. Das war eigentlich mein primäres Ziel, sondern mich im Zweitfach, bin ich Physiker, in die Optik einzuarbeiten und wir haben damals die Kontaktlinse bearbeitet, reif gemacht. Manche sagen, ich sei Vater der Kontaktlinse, das bin ich nicht, vielleicht der Großvater oder damit verwandt. Mhm. Aber für dieses Mädchen habe ich mich engagiert, um ihren angeborenen Sehfehler zu überwinden. Das ist gelungen. Sie wurde meine spätere Frau. Wir haben 3 gesunde Kinder. Ich glaube, mehr brauchen wir nicht sagen. Es war ein psychologisches Ereignis, was mich in die Augenheilkunde brachte. Mhm. Sie selber war später auch als Ärztin hier tätig. Lebt leider nicht mehr, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Entscheidend ist die Kontaktlinse. Die hat Ulm groß gemacht und die Kontaktlinse hat in der Augenheilkunde heute eine absolut feste Stellung. Mhm. Und so kam vor vielen Jahren, das waren um 1970, aus Herlingen eine bekannte Mutter eine bekannte Frau eines bekannten Feldmarschalls und bekam von ihr eine Brille geschenkt. Mhm. Damit fing ich an, Brillen zu sammeln. Mhm. Und immer mehr Patienten brachten aus der Familie Brillen, bei meinen vielen Auslandsreisen überall Brillen, Optiken Und das ist jetzt in einem ganzen Museum ausgeartet. Wir haben über 3000 Exponate und davon 200 jetzt mal ausgestellt, wieder für die Öffentlichkeit, bevor sie in ein Museum dann gehen, denn das kann man zu Hause nicht mehr behalten.
Ja, das heißt, das sind Ausstellungsstücke, die bis dato noch außer dir keiner zu Gesicht bekommen hat und relativ, ja, also selten bisher zu sehen waren, also zum Teil ja auch Unikate, wie ich weiß.
Das ist richtig, in dem Zusammenhang war es noch nicht zu sehen. Auf einzelnen Kongressen, auf einzelnen Reisen habe ich das ein oder andere Stück auch mal gezeigt. Darunter sind die ältesten Kontaktlinsen der Welt.
Ja.
Nur als Beispiel, wo es nur noch Einzelstücke gibt. Aber in dieser Form, wie ich es jetzt im Ulmer Haus der Stadtgeschichte zeigen durfte, in dieser Art ist es noch nicht gelungen, mal einen Durchlauf zu machen über 3000 Jahre Auge.
Ja, also insofern eine Sammlung, die wahrscheinlich relativ einzigartig ist. Oder gibt es irgendwelche Museen, die sich auch mit der Geschichte des Auge und des Sehens in der Form befassen? Oder ist das in der, also Deutschen Museum vielleicht auch? Oder ist so eine Sammlung, wie du sie hast, dann schon sehr außergewöhnlich und einzigartig?
Alle größeren Museen haben natürlich auch einen Teil für Optik, für Auge, für Medizin. Mhm. Wir haben in Ingolstadt das bekannte Museum für Medizinhistorik, die schon einige Stücke von mir in ihrer Sammlung haben und auch einige jetzt aus dem Stadthaus mitnehmen wollen. Des Weiteren ist jetzt im Bau das erste große deutsche optische Museum in Jena, die auch bereits erste Teile schon für ihre Ausstellungseröffnung geholt haben, sodass also zumindest die Sammlung jetzt nicht zerrissen wird in dem Sinne, sondern zwei große Museen, die einen medizinhistorisch, die anderen optisch-historisch, ist ja ein Mischfach.
Ja.
Insofern bleibt das Ganze auch der Nachwelt erhalten. Das darf nicht auf dem Markt, das darf nicht verschleudert werden. Denn jedes Stück, was dabei ist, hat eine Geschichte. Entweder habe ich selbst mein Hobby Archäologie ausgegraben oder aber Patienten haben es mitgebracht oder die Brille von Helmut Kohl, das modernste Stück, habe ich ersteigert bei der Aktion 100.000. Jedes einzelne Stück, was man in dieser Sammlung jetzt sieht, hat irgendeinen Besitzer gehabt und da muss man klar sagen, jedes einzelne Stück hat auch ein Schicksal. Denn wir zeigen die stärksten Kontaktlinsen der Welt mit 50 Dioptrien als Beispiel. Mhm. Die haben einem blinden Kind wieder geholfen, in die Schule zu gehen. Wir haben von Marilyn Monroe die Augenabgüsse, große Rarität. Gerade im Moment erscheint eine wissenschaftliche Arbeit darüber international in Zeitschriften, dass sie Kontaktlinsenträger war, aber das nie gezeigt hat. Aber ein Bild ist aufgetaucht, da fanden wir es draußen, daraus haben wir ihre Linsen errechnet und zuordnen können über ihren Augenoptiker, welche Augenfehler sie hatte. Und das ist auch interessant, denn das ist manchmal richtig eine Geschichte auch der Historik. Denken Sie an die Kontaktlinsen von Präsident Reagan oder denken Sie an die Kontaktlinsen von großen Sportlern. Auf keiner Olympiade fehlen Linsen, die letztlich aus Ulm stammen, in Ulm entwickelt wurden. Und so hat jedes einzelne Stück in dieser Sammlung irgendeinen Hintergrund und hat irgendeinem Menschen, das ist für mich so wichtig, irgendeinem Menschen zum Sehen geholfen.
Ja, ja. Also insofern eine Geschichte, die ja, bei jedem Stück umbeigefügt und erläutert werden will. Lass uns doch vielleicht mal so ein bisschen in die Anfänge der Optik oder des Auges zurückgehen. Der Mensch lebt seit ja, einigen langen Millionen Jahren und hat wahrscheinlich auch Fehlsichtigkeiten seit Anfang an. Also es wird wahrscheinlich schon seit Anfang der Menschheitsgeschichte Menschen gegeben haben, die kurzsichtig, weitsichtig oder sonstige Fehler am Auge haben. Und wann ist denn der Mensch das erste Mal in der Lage gewesen, hier optische Korrekturen vorzunehmen? Man hatte eher vielleicht erstmals auch in Bezug auf die Physik die Grundlagen zu verstehen, wie überhaupt Optik funktioniert, was ein Brennpunkt ist, was eine Entfernung ist, wie überhaupt so eine Apparatur optisch funktioniert. Ist da irgendwie geschichtlich was überliefert und was bekannt?
Von der ältesten Geschichte, also unserer Hochkulturen, sagen wir mal, nennen wir es mal Hochkulturen, wie den Babyloniern, ist nichts bekannt, auch von den Ägyptern nicht. Allerdings muss ich dazu sagen, Die Ägypter mussten bereits Fernrohr gekannt haben, denn sie wussten, das, was erst 1611 von Galilei entdeckt wurde, dass der Jupiter vier, inzwischen weiß man es von mehr, Monden hat. Er sprach von den Ohren des Saturn, quergestellt sehen die Ringe wie ein Ohr aus. Das wussten bereits die Ägypter in ihren Papyri beschrieben, aber sie konnten das nur mit einem Fernrohr schaffen, was 30 Mal stärker war als das menschliche Auge. Ja. Und ich bin selber archäologisch mit, auch in verschiedenen Forschergruppen, die versuchen herauszufinden, ob und wie in Ägypten, im Neuen Ägyptischen Museum, sind einige Exponate, Linsen, die man als Schmuckstücke bezeichnet, nicht doch schon Optiken waren. Mhm. Ansonsten ist die Optik eine Sache der Neuzeit, fängt an mit den arabischen Entwicklungen um 1100 nach Christus, also frühes Mittelalter, wo es zum ersten Mal gelungen ist, Glas durchsichtig zu machen. Das war nämlich die erste Bedingung. Und das zweite, man musste diesem Glas eine Form geben. Mhm. Für mich experimentell kann es nur dadurch passiert sein, dass beim Herstellen von Gläsern Glas verschüttet wurde, flüssiges Glas verschüttet wurde auf eine Planscheibe, also Marmorplatte zum Beispiel fiel. Das ist von Murano bekannt, dass dort das Glas zum ersten Mal flüssig und durchsichtig gemacht werden konnte. Und wenn man das selbst im Experiment macht, Glas schmilzt und abtropfen lässt, bekommt man eine optische Linse. Und so kam das wohl auch zustande, dass die ersten optischen Linsen wohl in Murano hergestellt wurden, dann mit bewusst verschiedenen Fallhöhen, verschiedene Dioptrien dann für das flüssige Glas gemacht wurden. Und das ging dann ganz schnell weltweit. Etwa um 1150 tauchen zum ersten Mal in den Geschichtsbüchern, das könnte man ja nicht sagen, aber in den Schriften, in Wandmalereien, in Altären, Optiken auf, in der Regel als Lupe oder Brille, und ganz berühmt, das muss man hier unbedingt erwähnen, 1410 die erste Abbildung einer Brille, einer solchen frühen Brille, die gar nicht mehr im Original erhalten sind, ist hier im Ulmer Münster in der Besserer Kapelle aufgetaucht. Und das ist der Beweis, dass in dieser Zeit bereits dann vor allem kirchliche Würdenträger, Leute mit sehr viel Geld, sich so etwas leisten konnten.
Ja, wenn du sagst Brille, ich entsinne mich, es gibt ja einen Film, der Name der Rose, wo unter anderem auch eine Brille in Optik, Augengläser wird es dort, glaube ich, genannt, da ist nämlich die Rede von der Brille, und die Geschichte spielt ja, glaube ich, im 13. Jahrhundert, 1200 und
genau, irgendwann. Das ist die Zeit, wo die ersten Brillen, würde man sagen, im Marketing dann hergestellt wurden. Eine Massenproduktion setzt ein. Ganz bekannt ist dann Nürnberg, mit sogar einer eigenen Brillenordnung vom Rat. Dann durfte nicht jeder so Gläser gießen, nicht jeder auch nachschleifen, nicht jeder auf den Markt bringen. Das war also ganz streng geregelt. Nicht zuletzt steckte natürlich auch das Geschäft dahinter. Und im Film ist ein kleiner Fehler, denn die Brille, die man dort trägt, wird als Brille gemacht oder benutzt. Die lesen also ihre Texte. Ja. Aber nicht als Brille, sondern als Lupe. Und das ist ein großer Unterschied, denn die Lupe, ein Einzelglas, hat eine ganz andere Stärke, muss sie haben, weil sie in der Hand gehalten wird. Im Gegensatz zu einer Brille, so wie hier auch bei unserem Moderator heute, die sitzt direkt auf der Nase und muss deswegen eine ganz andere Brechkraft haben. Das ist aber reine Physik, reine Technik. Und man hat das über die Jahrhunderte gelernt, die Gläser dann auch so zu formen, zu gießen, beziehungsweise dann auch zu fallen, dann zu schleifen, dass eine Kurzsichtigkeit ausgeglichen wird. Das ging nämlich erst ab dem 15., 16. Jahrhundert. Und dann ging es natürlich schlagartig, dass die Brille zwei, drei Gläser hintereinander das Fernrohr ergaben. Und speziell hier Galilei zu erwähnen. Kepler und Galilei, beide mit verschiedenen Techniken. Oder Leeuwenhoek, der das erste Mikroskop baute. Und damit der Wissenschaft, auch der Biologie, völlig neue Maßstäbe setzte.
Ja, das heißt, die ersten, man kann sagen, die ersten Optiker waren auf jeden Fall Leute, die der Physik sehr sachverständig waren, weil hier an der Stelle, wie du auch sagst, eben Medizin trifft Physik und hier an der Stelle beide Fakultäten oder beides für beides eine Kenntnis und Wissen vorhanden sein musste. Und
das ist richtig, sie konnte nicht von einem einzelnen Fachgebiet gegründet werden oder begründet werden, sondern hier waren bis heute zu den modernen Fernrohren Optiken ist immer ein Konvolut, kann man sagen, von Wissenschaftlern aus den verschiedenen Richtungen nötig, um zum Beispiel auch so ein Hubble-Teleskop, das ist ja die Spitze der Optik heute, um das zu konstruieren und brauchbar zu machen.
Ja, über denjenigen, der das im Weltall installiert hat, habe ich auch schon mal persönlich treffen dürfen vor 20 Jahren. Claude Nicollier damals, ESA-Astronaut. Radio Free FM, die Plattform. Heute Nachmittag sprechen wir über die Geschichte vom Auge oder vom Auge und Sehen. Oder eigentlich über das Auge und über Sehen, über Optik. Und bei mir im Studio ist Dr. Hans-Walter Roth, Augenarzt hier in Ulm, Forscher, Wissenschaftler, würde ich auch sagen, an der Stelle. Und natürlich Stadtrat seit 35 Jahren inzwischen, gell? 35? 35 lange Zeit und Feuerwehrarzt und auf jeden Fall auch schon bei uns öfter im Studio gewesen. Und wir sprechen aber heute über deine Ausstellung, Hans-Walter, die im Haus der Stadtgeschichte seit dem 25.11. für 3 Monate besichtigt und besuchbar ist. Da werden wir gleich noch wann, wie, wo das geöffnet hat, auch sprechen. Aber wir waren gerade so ein bisschen bei der Geschichte beim Sehen. Wir waren gerade so ein bisschen auch bei 13. Jahrhundert gerade über den Namen der Rose und den Fehler des Films, der dortigen Vergrößerungs, ja, der Lupe sagt so ein Lupenprinzip der Gläser gesprochen. Also sprechen wir ein bisschen über die Fortentwicklung. Bevor wir die Fortentwicklung sprechen, eine Frage, ein Punkt. Eigentlich ist dann in gewisser Weise doch auch ein Regentropfen, hat doch auch schon ein bisschen Abbildungscharakter und so ein bisschen eine Beugung. Ne?
Das ist absolut richtig. Ja. Und man kann das sogar selber mit den heutigen, selbst mit dem Handy kann man das beweisen, dass man einen Regentropfen, der möglichst frei hängt und möglichst eine Halbkugel bildet, das sehr wie eine Lupe vergrößert.
Ja, ja.
Das müsste schon sehr früh bekannt gewesen sein, aber man hat ja kein anderes flüssiges Medium oder kein anderes Material gehabt, außer dem Wasser in der Frühzeit, sodass wir sogar erwähnen dürfen hier, dass Leonardo da Vinci Kontaktlinsenmodelle gebaut hat aus Wasser.
Tatsächlich?
Ja, er hat eine Glasschale genommen, mit Wasser gefüllt, wenn sie eine saubere Halbkugel war, kann man ruhig sagen, halbkugelig war, Wasser reingefüllt hat, hatte die ja einen Lupeneffekt.
Ja.
Und jetzt hat er einfach den Kopf reingesteckt. Ich weiß natürlich nicht, ob die Leute dann alle ertrunken sind. Die Geschichte ist nicht bekannt. Aber er hat festgestellt, wenn er jetzt seinen Kopf reinhält, kann er dieses Wasser in eine Lupenform gebracht durch eine Glasschale, kann ihm vergrößern. Das ist bereits Leonardo da Vinci bekannt gewesen. Er konnte es halt nicht anwenden. Es gab schon ein Material, aus dem man hätte Linsen bauen können. Das ist das Beryl. Der Bergkristall, das ist auch durchsichtig, sehr hart. Und der Beryl hat übrigens der Brille den Namen gegeben, wurde dann auch teilweise geschliffen, aber alles nicht bevor das erste Glas auf dem Markt war. Diese Urgeschichte ist sehr umstritten, unbekannt, wer damit experimentiert hat. Wir wissen nur, die älteste Brille ist eben in Treviso abgebildet, also bei Venedig. Ein Kardinal trägt sie. Und wir wissen, dass sie fast unerschwinglich war, nur geistliche und kirchliche Fürsten und Politiker konnten sich das leisten. Normale Lehrer, normaler Bürger war undenkbar.
Das sind die Schriften verfasst haben oder gelesen haben, also die dann eben in der Form.
Die Mönche dann.
Ja.
Und
ja,
die ältesten Brillen, die bekannt sind, sind aus der Zeit um 1380-90 aus Wienhausen, aus einem Kloster, wo man Bruchstücke unter den Sitzen bei eine Renovierung der Kirche gefunden hat. Das ist das Älteste, was wir überhaupt besitzen. Und alles aus den ersten 200-300 Jahren einer Brille passt in einen Schuhkarton. Mehr gibt es nicht. Und auch für mich sehr schwierig natürlich in der Sammlung. Und das einzige Stück, was nicht echt ist, ist bei mir eine solche Wienhausen-Brille. Ja. Oder gleiche Brille hängt halt, wer sehen will, im Original, im Ulmer Münster, im Glasfenster. Unbedingt auch, das sollte man wissen. Ulm hat auch in seiner Geschichte schon sehr früh die Brille gekannt.
Man kann sagen, dass Ulm in Bezug auf die Optik und auf die Brille und aufs Auge insofern wissenschaftlich schon immer eine hohe Bedeutung hatte, oder ist das so?
Ja, allein schon dadurch, dass wir ja große Forscher hatten, nehmen wir nur mal Kepler.
Ja.
Der hat ja sein Fernrohr auch parallel zu Galilei mit einem anderen optischen Aufbau gehabt, das sogenannte Keplersche Fernrohr, was allerdings in der Vergrößerung und optischen Qualität nicht an das spätere galileische Fernrohr reichte. Aber in Ulm gab es bereits um diese Zeit, also 16. Jahrhundert, 15. 16. Jahrhundert, bereits Optiken, nutzbare Optiken, auch für die Astronomieforschung. War das ja ganz wichtig. Und damals war es sicherlich einfacher, die Luft war wesentlich besser als heute. Denn von Ulm aus bei dem Nebel macht die Astronomie nicht unbedingt Freude, man muss ja schon ein bisschen raus.
Das ist wohl wahr und vor allem natürlich auch die Stadtbeleuchtung oder auch, wenn man jetzt mal guckt von den verschiedenen Geländen, die Sicherungsbeleuchtung, hier oben Drogeriemarkt, ich sage keinen Namen, großes Gelände, alles erleuchtet, das gibt natürlich dann einen Himmel, wo du nichts mehr erkennst, da ist der Himmel zu hell, keine Sterne.
Gut, wir haben natürlich, habt ihr ja auch hier schon berichtet über die Astronomie in Laubheim zum Beispiel.
Ja.
Man muss also hier schon ein bisschen aus Ulm raus, aber wie gesagt, das Fernrohr und der Kepler war schon in Ulm in der Frühzeit der Optik bekannt und genutzt.
Ja, also insofern Ulm und Deutschland oder Baden-Württemberg, sage ich erstmal, oder Württemberg und Deutschland, auf dem Gebiete schon immer ein Vorreiter. Das heißt, kann man sagen, dass dann, also klar, Kontaktlinsen haben wir schon auch deine Verdienste und dein Mitwirken angesprochen, dass jetzt einmal, wenn ich es auf Deutschland mal übertrage, Deutschland in Bezug auf Auge, Optik und Wissenschaft und Forschung auf jeden Fall immer schon ein sehr gut, wie soll man sagen, Land war, was gut dabei war, immer gut vorne bei der Erfindung, bei der Weiterentwicklung von,
ja, vor allem bei
von
der
optischen Systemen,
bei der Industrie,
Geräten,
ja. Denn wir wissen ja, in der Technikgeschichte Ulms gab es auch hier Firmen schon, die Ferngläser gebaut haben und inzwischen im Museum gelandet sind. Denn die habe ich natürlich den Ulmer Museum gestiftet inzwischen. Diese Dinge dürfen Ulm nicht verlassen, was Ulm angeht und die Kontaktlinse ganz speziell, weil wir hier ja die Uni gegründet haben und ein neues Fach direkt einsteigen konnte und ein bisschen Zufall, ein bisschen Glück gehabt, dass es uns gelungen ist, einmal die Kontaktlinse zu einer Sehhilfe und gleichzeitig aber zu einem Therapeutikum zu machen. Man kann das neben, wie soll ich sagen, Nebenwirkung einer Kontaktlinse ein zerschossenes, durch Minen verletztes Auge wieder in seine Form bringen, wenn wir eine Kontaktlinse, ich sage es mal etwas vereinfacht, wie ein Gipsverband dem Auge anpassen.
Also eine Halterung sozusagen.
Genau, wir sprechen von der Corsage-Linse, mit der auch in Ulm die ersten Fälle weltweit dann auch therapiert werden konnte. Aber auch das ist schon wieder Geschichte, die Zeit bleibt nicht stehen. Heute operiert man die Linsen lieber ein als Implantat. Also auch hier hat sich in den letzten Jahren, auch in Ulm, an den Kliniken sehr viel getan.
Oh ja, das heißt, es wird auch heute noch geforscht, entwickelt. Das heißt, die Kontaktlinse, die heute auf dem Markt ist, wird über die nächsten Jahre und Jahrzehnte auch noch eine Fortentwicklung, vielleicht in Bezug auf Verträglichkeit, Haltbarkeit oder Materialieneinsatz erfahren nach Stand der Dinge, oder?
Das ist sicher, wobei die rein optische Entwicklung eigentlich abgeschlossen ist. Der Schliff, es ist keine Kugelform mehr, sondern heute eine Asphäre. Kann sogar so klein gemacht werden, dass die Linse ins Auge rein operiert wird. Eine Routineoperation heute weltweit, dass man eine Kontaktlinse nach einem Star ins Auge setzt. Star heißt grauer Star. Augenlinse ist trüb, vor allem im Alter oder nach Unfällen oder auch angeboren. Auch das ist in Ulm eine Spezialität gewesen. Wurden die eingetrübten Linsen operativ entfernt, heute keine 10 Minuten mehr, und durch eine Kontaktlinse im Augeninneren ersetzt, deren Haltbarkeit inzwischen auf rund 80 Jahre kalkuliert werden darf.
80 Jahre ist schon
eine Weile.
Das ist dann schon sehr, sehr ordentlich. Lass uns mal kurz nochmal einen Sprung zurück machen. Also das Thema der Optik und auch dem Umgang mit dem Glas. Du hast das gesagt, das ist so die Umgebung. Dann 14, 15 Jahrhundert, Murano ist ein Stichwort gewesen. Und Venedig, oder Venedig, ja, und ja, eben Vatikan wahrscheinlich dann auch mit in der Nähe, ist ja nicht allzu weit weg mit den Geistlichen und all denen. Weiß man denn, wann denn zum ersten Mal mit Bügel und im Sinne wirklich einer Brille der erste Mensch, also du hast schon von Optiken gesprochen, von Bildern gesprochen, aber der erste Mensch dann wirklich mit so einer Bügelbrille so herumgespaziert ist, wie wir es heute von uns kennen?
Es ist erstaunlich spät erst passiert.
Ja.
Die ersten Brillen wurden wie eine Lupe vors Auge gehalten.
Ja.
Und die Brille entstand, indem man zwei Lupen baute. Sogenanntes Einglas nannte man das im Mittelalter. Fürs rechte und das linke Auge hat die beiden dann am Stiel zusammengeschraubt. Deswegen nennt man sie Nietbrille. Sie wurden miteinander vermietet und konnte dann den Augenabstand sehr schön durch Biegen des ganzen Gestells sichern. Aber sie fiel von der Nase. Also auch der Petrus hier im besseren Fenster hat die Brille dann halten müssen. Und dann gab es die verrücktesten Ideen, wie man die jetzt am Kopf befestigt. Wenn du arbeiten wolltest, ging das ja gar nicht. Wenn du schreiben wolltest, war das äußerst schwierig. Und so kam es zur Entwicklung, dass man die zum Beispiel mit einem Kopftuch festmachte, dass man ein Band um den ganzen Kopf wickelte, um die Gläser vorne, diese zusammengenietete Brille zu befestigen.
Ja.
Das ist eine eigene Geschichte und der Bügel, den wir ihn heute haben, ist noch keine 100 Jahre alt.
Wow.
Das macht man sich einfach nicht klar. Und davor war es dann eben der Zwicker, den Namen kennt sicher jeder der Hörer, dass man sich auf die Nase gezwickt hat.
Da ist so eine Klemme.
Ja, genau, aber das durfte natürlich nur der Gebildete. Das war der Professor. Und dann in meiner Bank war eine genaue, Ordnung. Die jüngste Kraft durfte also nur eine Brille aus Eisen oder aus Messing tragen, während der Bankdirektor oder der Oberbürgermeister sie generell dann diese Brille oder den Zwicker aus Gold trug, sodass wir heute auch in der Sammlung sehr schön zeigen können, den sozialen Unterschied an der Hand vom Brillengestell. Die Damen haben natürlich keine Brille getragen, bis in die Neuzeit nicht. Erst in den 20er Jahren finden auch die Damen dann an, eine Brille zu tragen mit Ohrenbügeln, denn dann heißt es ja eigentlich erst richtig Brille. Und das war dann so, dass das Gestell meist vom Juwelier stammte. Man nannte das dann auch Lorgnette, erinnert sich der eine oder andere dran. Lorgnon, wenn ein Glas drin war, Lorgnette, wenn zwei Gläser vorm Auge befestigt waren. So hat jeder Beruf, jeder Stand, jede Kultur quasi ihr eigenes Modell gehabt.
Und auf jeden Fall auf Fotos, Bildern oder Gemälden ist dann eben das Vorhandensein einer Brille oder eines Zwickers ein Ausweis eben für Intelligenz, für wahrscheinlich für wissenschaftlich oder für geistige Betätigung, also nicht körperlich, also keiner, der die Kohle irgendwo dann fördert unter der Erde, sondern halt das dann ein Ausweis von Geisteswissenschaft und irgendwo.
Ja, quasi, und das ist das Schöne, von diesen Menschen sind die Brillen zum Teil erhalten.
Ja.
Zum Teil haben wir auch von prominenten Menschen, Dichtern, Leuten aus der Kultur die Brille in unserer Sammlung inzwischen. Und Goethe zum Beispiel hat eine Brille gehabt mit minus 3,0, das ist leicht auszumessen, aus Messing, später dann aus Gold. Und diese Gläser können uns über ihn, seinen Charakter und sein Denken auch viel sagen. Denn es ist auffallend, dass kurzsichtige Menschen oft von einem ganz anderen Charakter sind als weitsichtige.
Das ist interessant.
Das wollen wir jetzt hier nicht psychologisch zerpflücken, müssen wir nicht. Aber ein Kurzsichtiger ist auffallend ein Mensch, der viel liest, dessen Auge also auf die Nähe gebaut ist. Wissenschaftler sind meistens kurzsichtig. Dagegen die Jäger, die Piloten im letzten Krieg, waren alle weitsichtig. Die mussten möglichst in die Ferne gut sehen.
Ja.
Und das kann man zurückverfolgen heute auch archäologisch bis rund 50.000 Jahre, bis bis vor 50.000 Jahren die Menschheit sich so in Kulturen ansammelte. Mhm. Auf der Ulmer Alb zum Beispiel. Dann auch bei Ausgrabungen, wir Schädel entdeckt haben, die wohl weit oder auch kurzsichtige Augen hatten.
Radio Free FM. Wir machen, worauf wir Bock haben.
Radio Free FM, die Plattform heute Nachmittag. Mein Studiogast Dr. Hans-Walter Roth, Augenarzt, Forscher, Wissenschaftler, Feuerwehrarzt und natürlich seit 35 Jahren Stadtrat. Aber heute geht es primär um die Geschichte des Auges, die dann auch in der Ausstellung Die im Haus der Stadtgeschichte seit dem 25.11. und noch vor 3 Monaten zu besichtigen ist. Wir sprechen ein bisschen über genau das und haben schon ein bisschen gerade über, ja, wann gab es die erste Brille, die man sozusagen auf der Nase getragen hat, gesprochen. Und wir haben auch über die Kontaktlinse und die Weiterentwicklung derselbigen gesprochen. Hans-Walter, also auf dem Gebiete Forschung, Auge, Optik haben wir gerade gelernt, ist noch sehr viel, was möglich ist oder auch sehr viel, was getan wird. Und auf der anderen Seite, hier die Stadt Ulm hat jetzt eben die Ausstellung für dich eröffnet oder ja mit deinem Mitwirken eben deine Sachen ausgestellt. Lass uns mal vielleicht ein klein bisschen drauf schauen, auf die Ausstellung. Also die Ausstellung, haben wir schon gesagt, am 25. wurde sie eröffnet, sie ist 3 Monate. Also ist es dann bis Ende Februar oder bis wann ist es genau datiert? Wann kann man sie angucken?
Wir haben es noch gar nicht festgelegt, ja. Auch nicht limitiert, sondern warten jetzt einmal ab. Zum einen erwarte ich Besuch von den beiden großen Museen, also Optikmuseum Jena, Medizinhistorisches Museum von Ingolstadt, sich Exponate auszusuchen. Alles können die wahrscheinlich nicht übernehmen. Wir haben ja über 3000 Dinge. Zum Glück sind Kontaktlinsen nicht sehr bedürftig für große, dass sie einen großen Raum brauchen.
Das stimmt, ja.
Aber die Fernrohre oder die Messgeräte, die wir haben, das sind schon einige Räume nötig. Mhm. Und das kann nur ein großes Museum übernehmen.
Ja, ja.
Mein Ziel ist, mit Hilfe auch der Stadt Ulm in die Wilhelmsburg zu bekommen, ist gescheitert. Mhm. Man will dort lieber Disco- und Tanzabende machen als Museen.
Ist das Fakt? Dass
das Ganze, mein persönliches Lebensziel war, Wilhelmsburg hier zu einem Museumsort, zu einem Technikmuseum Ulm zu machen.
Ja.
Da bin ich leider bös gescheitert. Gut, man kann in der Politik nicht immer mit allem gewinnen.
Können wir vielleicht dazu sagen, wir haben damals auch einen Sendung Lokaltermin zu dem Thema gemacht und ich hörte immer, es ist nichts entschieden, aber
die Entscheidung ist gefallen im Gemeinderat.
Ja, ja.
39-1, das eine war ich.
Das nahm ich an.
Das Schicksal.
Das heißt, es wird jetzt in Ulm keinerlei Ausstellung von technischen oder wissenschaftlichen Gütern in irgendeiner Form, inklusive Optik, also wird es gar nichts geben, oder?
Doch, das AEG, beziehungsweise jetzt Hensoldt-Museum, wird es geben.
Ja, ja.
Das hat auch einen vorübergehenden Standort in Neu-Ulm. Dann hat das Magirus-Museum, auch da war ich ja sehr engagiert. Das haben wir ja jetzt auch in Neu-Ulm untergebracht. Und das Ziel, beide auch in die Wilhelmsburg zu nehmen, nebst dem Museum für landwirtschaftliche Geräte, also Firma Eberhardt, oder der Hüte von Meißer und so weiter. Wir haben in Ulm schon einiges und auch einiges Wichtige. Das haben wir jetzt halt abgespeckt. Da hat man Angst, das kostet zu viel. Klar, Museen sind kein Geschäft, wenn man nicht gerade eine Mona Lisa hat, die haben wir nicht. Aber es ist eine Sache der Bildung, eine Sache der Kultur, ein solches Museum zu haben. Mhm. Und wie lange haben wir gekämpft, nur um in Ulm den Einstein unterzukriegen. Da war auch für die Wilhelmsburg diskutiert.
Mhm. Ja. Und schade, sage ich mal, zu dem Thema Technik und Wilhelmsburg, dass das so nicht kommt, aber zumindest für die Optik oder für die Gegenstände, die du gesammelt hast,
die Sammlung
ist zumindest mal eine Verbleib sozusagen gesichert. Man kann sie aktuell dann besichtigen. Lass uns mal kurz zum Thema Öffnungszeiten im Haus der Stadtgeschichte ein bisschen was sagen. Wann bis wann, von wann bis wann ist dort geöffnet?
Also alle Werktage außer montags. Mhm. Am besten fragt man vorher an, vor allem wenn man mit Gruppen kommt. Mhm. Ist es eigentlich immer geöffnet? Das heißt also keine speziellen Zeiten von bis, weil es ist ja im Rahmen auch der Ausstellung zur Geschichte der Stadt Ulm integriert. Ja. Und die ist ja auch offen. Sonst eine Anfrage ganz kurz, wenn man mit einer Gruppe oder einer Schülerklasse kommt. Mhm. Ich selber bin auch bereit, wenn es bei mir zeitlich nicht irgendwo klemmt, auch eine Führung zu machen. Auch für Schüler ist das interessant. Wir fangen ja an mit dem Auge eines aus einem Sarkophag, also was ich hier zeige, und enden mit der Brille von Helmut Kohl und der hat zwischen den 3000 Jahre, die man wunderschön in Originalstücken zeigen kann. Was wir stolz sind, ist auch ein Fernrohr aus der Produktion von Galilei, 1612. Und mit diesem sind die Sonnenflecken entdeckt worden, wissen wir aus den Beschreibungen. Und insofern ist es auch für eine Klasse oder für jeden Sammler interessant, einfach mal einen Querschnitt zu sehen.
Ja, ja. Mal kurz gefragt, Helmut Kohl ist ja, ich erinnere mich, der hatte erst so eine schwarze, so eine eckige Brille in den 70ern, später so eine etwas silberumrandete. Was für eine Form von Brille ist das dann? Eine ganz ältere oder was für eine
Kohlbrille? Eine ganz ältere.
Eine ältere,
ja. Das können wir auch der Laserstärke natürlich errechnen, denn die verrät ja auch sehr viel über ihren Träger.
Ja, ja.
Und das ist auch für mich immer interessant, dann festzustellen, wie hat dessen Auge sich entwickelt. Eine Brille ist ja ein Stück Geschichte eines Menschen. Ja, wenn wir wissen, welcher General oder welcher Physiker, welcher Forscher auch, oder Mahatma Gandhi war ich vor kurzem involviert. Die Brille konnte ich nicht bekommen, aber ich konnte sie vermessen. Und die ist inzwischen in der Schweiz in einem Museum. Das sind Werte, die uns viel über einen Menschen sagen können. Und vor allem wichtig zu wissen, dass wenn Menschen sehbehindert sind und waren, ganz anders auch in ihrem Charakter auftreten. Gilt auch für Brillengestelle. Die vom Elton Jones ist bereits in der optischen Sammlung von jeder, das war das Erste, was sie mitgenommen haben. Und die Brille, eine zweite von Helmut Kohl, ist jetzt schon in Jena, wird bei der Eröffnung des Museums schon zu sehen sein. Andere Dinge werden dann hier aus Ulm rüberkommen und ich bin froh, dass es gelungen ist, wenigstens die, ich sag mal, die Leckerbissen der Sammlung zu erhalten.
Ja. Also gerade das Brillen, Elton John war doch lange Zeit so ein Brillensammler, da müsste doch auf dem Markt bestimmt irgendwas auch möglich sein.
Also
der hat doch tausende von verschiedenen komischen...
Die verrücktesten Brillen.
Ja.
Eine verrückte Brille, die er in Ulm hatte, habe ich geschenkt bekommen. Und die habe ich jetzt aber, wie gesagt, bereits, weil sie so verrückt ist, also mehr zum Aussehen als zum Sehen geeignet. Obwohl er hat einen Sehfehler, über den ich aus medizinischen Gründen hier nicht reden darf.
Ja.
Er braucht auf jeden Fall eine Brille, eine ziemlich starke. Aber seine Brillen sind effektive Hingucker. Und ich war auch überrascht, dass jetzt für dieses große Museum in Jena man nicht das galileische Fernrohr gleich einpackte, sondern die Brille von Kohl und eben vom Elton Jones. Noch interessanter ist natürlich auch, und wird hier in Ulm gezeigt, das Auge von Marilyn Monroe. Haben wir auch schon mal hier diskutiert. Jetzt ist absolut sicher, sie trägt Kontaktlinsen mit die ersten harten Linsen der Welt, Kordiallinsen der Welt. Die haben wir bei Optik herausgefunden und die Abgüsse ihrer Augen sind bei uns im Original.
Die du auch schon mal hier in die Wissenstrahlung mitgebracht hast. Ich kann ja erinnern, so
auch schon mal kleine
Weise.
Wie schwierig das war, eine Linse zu bauen. Und wir sind stolz darauf, dass diese Dinge eben in Ulm zentral gesammelt werden konnten.
Ja.
Und vorhin die Frage, gibt es auch andere Museen? Sicherlich jedes große Museum, das Deutsche Museum in München, die ich auch in Optik berate, die haben eine Reihe auch von den ältesten Kontaktlinsen. Aber auch eben bei mir ging es darum, ich habe alte Praxen aufgekauft, Optikerläden aufgekauft. Und irgendwo fand sich dann immer auch ein oder andere Stück noch aus der Inkunabelzeit, Bibliothekare, aus der Zeit der Wiege eines Instrumentes oder einer Linse. Und dann sieht man auch die Entwicklung. Die Linsen, die 1888 die ersten der Welt gemacht wurden, aus Glas damals, 2 Zentimeter groß, bekommt man heute kaum noch in Auge.
Ja.
Und die modernsten Linsen sind nur noch 6 Millimeter groß. Und diese Entwicklung ist dann auch natürlich in der Ausstellung an Beispielen zu sehen.
Radio Free FM. Wow.
Wir haben immer die Ausstellung im Haus der Stadtgeschichte gesprochen, die, ich habe schon gesagt, 3 Monate zu sehen ist seit dem 25.11. und eben mit vielen, vielen Ausstellungsstücken aus der, ja, aus dem Privatsammel, ja, wie soll man sagen, Schatz von Hans-Walter Roth. Wie viele Stücke sind insgesamt in der Ausstellung? Du hast es, glaube ich, schon mal gesagt.
Ja, etwa 3000, wobei Kontakte ja. sind erfreulicherweise nicht den Platz jetzt wegnehmen, wie Fernrohr oder Mikroskope. Mhm. Ja, auch, das ist ganz wichtig, die Geschichte der Mikroskope ist ja auch dargestellt, der Fernrohre, Ferngläser, alles, was die Optik oder man würde auch sagen, modern, was die Augenoptik angeht,
ja.
ist ein effektiver, großer Querschnitt. Und wir sind auch stolz darauf, dass wir es noch einmal zeigen konnten. Das ist auch wichtig, bevor es jetzt in diese Museen dann verschwindet und dann auch über Jahre gar nicht ausgestellt werden kann.
Zu dem Thema Mikroskop. Das Thema Mikroskopie ist natürlich für die Forschung dann auch, dass man, was weiß ich, Objekte erforschen konnte, naturwissenschaftlich. Ein ganz großer, glaube ich, Meilenstein, das Mikroskop. Wann ist das Mikroskop? Ich glaube, 16., 17. Jahrhundert oder ja, so.
Es kam bereits, Galilei hat sich mit der Frage beschäftigt. Ja. Es war dann Löwenhuck, etwa 1640 plus minus, der die ersten, würde ich sagen mal, Lupen so konstruierte, dass man an extrem nah ran konnte und extreme Vergrößerung hatte, weil nur eine einzige Optik drin und sah aus eigentlich wie eine Zange, ganz raffiniert, in der eine ganz starke Lupe war und dann hast du das Ganze zusammengepresst. Das Löwenhoek'sche Mikroskop haben wir leider nicht, kriegst du auch nirgends auf dem Markt, es gibt einen einzigen Nachbau. Und dann kam dann das sogenannte Nürnberger Pfefferfass, so sich der Name. Nürnberg war für Optik, für die frühe Optik zuständig, nicht nur auch für die ersten Massenproduktionen von Brillen, sondern auch die ersten Mikroskope. Und das war so, um die für den Routinegebrauch war, das ging so ab 1640, 1650, hat also auch Jahre gedauert, bis das so konstruiert war, dass man damit auch Wissenschaft machen konnte. Mhm. Genau wie die Fernrohre auch ihre Zeit brauchten, aus 2 Linsen dann auf 4, 5 Linsen ganze Optiken zu konstruieren. Mhm. Und das Mikroskop ist insofern wichtig, dass wir hier im Ulmer Stadtarchiv ein Buch haben, da ist auch die Stadt sehr stolz drauf, von einem Dr. Frank, der zum ersten Mal 1670 in Ulm mit einem Mikroskop arbeitete und ein Buch in Lateinisch, Griechisch und sogar noch Hebräischen Sätzen über die Mikroskopium Usum, also über den Gebrauch der Mikroskope schrieb. Und das ist hier erhalten, wird gerade übersetzt und wird demnächst dann in einer deutschen Fassung gehen wir zu, da auch mitgearbeitet zu haben.
Wie sind das in der Ausstellung?
Ja. Und das zeigt, dass also in Ulm auch die Forschung damals schon, nicht erst in der Neuzeit, nicht erst mit Anbindung von Ulm an die Eisenbahn, schon Wissenschaftler hatte und Industrie hatte.
Ja, ist denn irgendwo dann in der Ausstellung das, was du jetzt beschreibst? Ich meine, du wirst natürlich nicht jeden, der in die Ausstellung kommt, dort führen oder jeden natürlich dem das erklären können. Ist da irgendwas beigelegt, gibt es irgendeine Beschreibung, so ein Text, dass man zumindest das Wichtigste versteht, was man da angucken kann? Ja, oder so ein bisschen so ein Abriss?
Wir haben eine Kurzfassung von mehreren Seiten über die Geschichte, wo auch die Einzelstücke beschrieben sind, beziehungsweise der Verlauf. Geschichte. Wir fangen also eben auch an mit einem sogenannten Laserstein, also der Laserlupe und Biskol. Und das liegt dort aus, kann man sich mitnehmen. Eintritt gibt es gar keinen, brauchen wir auch gar keinen. Und auch diese Zusammenfassung, die kann man sich dort mitnehmen.
Ja. Mir hat nämlich gestern der Ulrich Seemüller vom Stadtarchiv gesagt, da gibt's was und hat mir das noch sogar schicken wollen, weil er es wohl hat. Und also wenn er heute zuhört, auf jeden Fall, da gibt's was, das habe ich dann schon verstanden. Also insofern kann man da sehr viel nachlesen und so ein bisschen beschreiben kommen. Gibt's jetzt irgendwo Stücke, die dir ganz besonders am Herzen liegen? Ist es gerade die Monroe'sche, irgendwo die Augenäpfel oder irgendwie die Kohl'sche Brille oder das Galileische Fernrohr, irgendwas, das dir so ganz besonders ins Herz gewachsen ist dort von dem?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass es da einen Favoriten gibt,
ja.
weil jedes Stück ist Geschichte eines Menschen. Mhm. ist entweder ein Blinder gewesen, der diesen ersten Augenverband, den wir ja auch zeigen, 70, 71 gab es zum ersten Mal einen Augenverband für Verwundete. Mhm. Der liegt mir genauso am Herzen wie eben die Kontaktlinse von Monroe oder das erste Reisemikroskop, wie es zum Beispiel Humboldt auf seinen Reisen dabei hat. Da haben wir ein zweites Modell, drittes Modell. Wir haben das Spektiv, genau das Gleiche, was Napoleon besessen hat und heute in Oberkochmuseum ist.
Gesehen, Napoleon, ja, war ja.
Da haben wir haargenau das zweite oder dritte, je nachdem, in der Produktion. Wir haben, insofern ist auch das wiederum interessant. Napoleon wäre nie in der Lage gewesen, eine Truppe zu führen, einen Krieg zu gewinnen, wenn er keine Sehhilfe gehabt hätte. Mhm. Er war hochkurzsichtig. Mhm. In der Brille gab es in der Form noch nicht für ihn. Sein Bruder ist auch sehr kurzsichtig, König Jérôme, das ist nur zur Geschichte, trug eine Scherenbrille, deren Werte bekannt sind. Mhm. Und Napoleon wollte das vor der Truppe nicht zeigen, hatte deswegen ein Monofernrohr, ein sogenanntes Spektiv.
Oh ja.
Und haargenau die zweite aus der gleichen Produktion liegt bei uns. Ist zu sehen in dem Haus der Stadtgeschichte. Also auch hier, jedes einzelne Stück hat irgendein Erlebnis, hat irgendeine Geschichte, die stärkste Kontaktlinse der Welt von einem blinden Menschen. Mhm. Haben wir das Original in der Sammlung.
Ja.
Und ich denke, bei historisch ist es nicht so wichtig jetzt, ob das eine Brille von Kohl ist. Mhm. Wichtig ist es eben nur, es ist eine Sehhilfe.
Ja.
Und alles, was da gezeigt wird, hätte in irgendeiner Form mit Sehhilfe zu tun, mit Ausnahme der Archäologie. Wenn man da Motivgaben aus den großen Tempeln sieht, wo Augenmotive als ausgehängt wurden, um den Segen eines Gottes fürs Auge zu erbitten, dann ist es ja alles Dinge, die in irgendeiner Form einem Menschen zum Sehen geholfen haben. Ja.
Was ich noch gesehen habe, was mir ein bisschen mich gegruselt hat, da ist vom Ersten Weltkrieg so eine Ausstellung von Glasaugen, Hauptverbandplatz und irgendwie steht was verletzte Augen, verletzte mit einem Glasauge. Da stehen mehrere solche, waren mehrere solche ausgestellt, so 10, 15 Stück.
Die haben auch ihre Geschichte, die Glasaugen. Man hat im Ersten Weltkrieg, dann später auch, haben wir auch Exemplare, im Zweiten Weltkrieg hatte man für Gesichtsverletzungen, die direkt auf dem ersten Verbandsplatz nahe der Front versorgt worden sind, Glasaugen. Wenn ein Auge minenverletzt war, zerschossen war, hat man es generell entfernt. Mhm. Weil man wusste, wenn ein Auge, was verletzt ist, im Körper bleibt, wird es abgestoßen. Mhm. Aber der Körper unterscheidet nicht, ob rechts oder links. Das zweite Auge geht über kurz oder lang verloren. Mhm. Man spricht von der sympathischen Ophthalmie. Man musste das Auge entfernen. Heute dank Cortison und Antibiotika ist das zum Glück nicht mehr der Fall. Und deswegen hatte jeder Arzt am Verbandsplatz einen Kasten mit Glasaugen.
Ja.
Wenn also der Verwundete nach Hause geschickt wurde, nicht mit einem Loch im Kopf, sondern hat versucht, aus den Mustern, die man da hatte, dann irgendein passendes Auge zum Zweitauge oder wenn es ganz schlimm war, auch beide Augen durch Glasaugen ersetzt. Auch das ist Geschichte. Und diese Glasaugen ist immer so ein bisschen, gebe ich zu, makaber, aber ich selber musste auch mit solchen Glasaugen arbeiten in der Zeit, wo wir noch die ganzen Sicherheitsgurtverletzungen, nicht vorhandenen Sicherheitsgurtverletzungen auf der Autobahn hier hatten in den 70ern.
Ja. Also insofern ganz unterschiedliche Sachen. Auf jeden Fall fand ich auch sehr eindrucksvoll das galileische Fernrohr, definitiv, das dort zu sehen ist. Und ja, eigentlich alles ist wirklich sehr, sehr interessant anzuschauen. Und gibt es irgendwo Fotos im Internet irgendwie von der Stadt irgendwie, dass man irgendwie sich einen Eindruck verschaffen
das
kann?
Das ist gerade in Vorbereitung.
Das ist in Vorbereitung,
und
ja.
Ganz kurz noch, also gerade auch aus der Medikamentengeschichte könnten wir noch erzählen.
Ja.
Aber ich weiß, da reicht unsere Sendezeit nicht.
Das ist ja eine Minute 30.
Das sind nämlich auch Paraheten. Nein, es ist erstens, die ganze Sammlung wird in einem Buch erscheinen. Das Buch ist im Text schon fast fertig. 150 Kapitel. Und jedes Kapitel hat dazu die Bilder. Und die Bilder sind zum Teil im Internet, oder wenn einer sie sehen will, kann ich die abrufen und auch per Mail schicken, wäre auch kein Problem.
Ja.
Denn das ist natürlich, da über 3000 Aufnahmen archiviert sind, allein aus der Sammlung, kann man komplett in den Umfang ist natürlich nicht bringen.
Riesiger Aufwand,
aber ich
ja.
bin stolz darauf, dass es jetzt gelungen ist, das Ganze mal als Buch zu bringen, zur Geschichte von Auge und Sehen.
Ich würde sagen, Hans-Walter, wir überlegen, ob wir dann nächstes Jahr nochmal eine Wissensstrahlung draus machen. Da gibt es so viel zu erzählen und in dem Fall ja natürlich dann auch gerade mit der Ausstellung. Aber ich gucke mal auf die Uhr, 16, 59, 23, 24 Sekunden. Insofern, wir sind halt schon wieder durch mit der Sendung. Es geht immer alles so schnell. Hans-Walter, ganz herzlichen Dank, dass du heute mit dabei uns gewesen bist und über die Ausstellung und über alles, was mit dem Auge und der Geschichte von Auge und Sehen zu tun hat, ein bisschen erzählt hast. Mein Name ist Michael Trost.
Ja, und mein Name ist Dr. Hans-Walter Roth, Stadtrat, und danke fürs Zuhören.
Vielen Dank, wir wünschen einen schönen Nachmittag noch. Bleibt dran bei Radio Free FM. Auf bald.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.